Und dadurch kommt natürlich finanziell mehr bei rum für die Familie. Und die Beziehungsqualität an sich steigt aber auch. Also es gibt ja so schöne Studien, die dann sagen oder zeigen, dass wenn der Mann sich zu Hause 50% seiner Verantwortung bewusst ist und die auch übernimmt, dass die Beziehung an sich glücklicher ist und die beiden auch mehr Sex miteinander haben.
Hallihallo und herzlich willkommen beim Mama by Nature Podcast. Mein Name ist Nives Haag. Ich bin Mentaltrainerin und Mentorin für Schwangerschaft und Geburt. Meine Vision ist es, dass wir Frauen das Wunder der Schwangerschaft und Geburt ohne Ängste oder Druck genießen können. Und dass wir somit auch unseren Kindern einen harmonischen Start ins Leben schenken, geprägt von Liebe und Vertrauen anstatt von Angst oder Stress. Danke, dass du diesen Podcast hörst und somit Teil dieser Vision bist. Teile ihn super gerne auch mit deinen Liebsten, damit noch mehr Menschen davon erfahren, was mit Hilfe von mentaler Geburtsvorbereitung alles möglich ist. Und natürlich freue ich mich genauso über deine positive Bewertung bei Apple oder Spotify. So, und jetzt wünsche ich dir viel Freude und gute Unterhaltung bei dieser Podcast-Folge. Heute haben wir Marielle und Mike von den Beziehungsinvestorinnen hier im Podcast zu Gast. Und neben der Gründung der Beziehungsinvestorinnen sind die beiden auch Ehepaar und selber Eltern. Und ihr Ziel ist es, Paaren dabei zu helfen, ihre Elternschaft auf Augenhöhe zu leben, ohne dabei finanzielle Sorgen zu haben. Und sie stehen für gleichberechtigte Elternschaft und offene Geldgespräche. Jetzt sage ich mal herzlich willkommen, ihr beiden, Marielle und Mike. Hallo.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns total, dass wir hier sein dürfen und sagen natürlich auch ein herzliches Hallo an deine Hörerinnen.
Erzählt doch mal, mich interessiert das ja immer, wie seid ihr denn überhaupt zu diesem Thema gekommen, die Beziehungsinvestorinnen, worum geht es dabei und wie seid ihr zu diesem Thema gekommen?
Also erstmal Hallo von mir. Wir kommen aus sehr unterschiedlichen Familien, was so die Finanzsachen angeht. Also Marielle kommt aus einem Beamtenhaushalt, wo immer relativ offen über Geld gesprochen wurde und wo auch Investitionen getätigt wurde. Und ich würde sagen, ich komme aus einer Durchschnittsfamilie, was jetzt so Geld angeht. Das heißt, es wird relativ wenig über Geld gesprochen. Und ich wusste zum Beispiel auch nie, was meine Eltern verdienen. Und irgendwann ging es halt mal zur Sparkasse und dann wurde da halt so ein Konto eröffnet und so ein Plan angelegt. Also ziemlich standardmäßig. Und das hat uns beide dazu gezwungen eigentlich, dass wir sehr früh und sehr offen über Geld reden mussten und uns dann ausgetauscht haben, damit wir einfach die Perspektive wechseln können, wenn wir denn unsere Beziehung behalten wollten, was uns ja durchaus wichtig war. Und ja, dann wurden wir irgendwie immer besser da drin und haben uns dann ausgetauscht und haben zum Beispiel Kontenmodelle angelegt und so und wollten dann mit unseren befreundeten Paaren darüber reden und haben dann aber festgestellt, dass die gar nicht mit uns reden wollten. Und genau,
Lag
so.
aber nicht an uns.
Nee, da lag jetzt nicht an uns, so der Abend ansonsten war schön. Und im Nachgang, als wir dann nochmal nachgefasst haben, ja, dann hieß es, naja, wir reden halt selbst nicht über Geld und wir haben da selbst gar keine Regeln für und wir wissen gar nicht, wie wir das machen.
Und die hatten auch gar nichts, worüber sie mit uns hätten reden wollen zu dem Thema, weil,
Genau.
also die haben es auch nicht als Problem gesehen.
Ja, so. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist total schade und wir hätten gerne den Austausch. Und dann sind wir ins Internet gegangen, haben da geguckt, ob es da jemanden gibt, der darüber redet und mussten feststellen, es gab nur männliche Blogs für Männer und das fanden wir ebenfalls sehr schade. Und dann haben wir gesagt, okay, dann berichten wir jetzt einfach mal so über unsere Entscheidungen und über unsere Dinge, die uns bewegen in dem Bereich und haben einfach den Blog gegründet. Und dann war es einfach so, dass wir ja selbst vor der Elternschaft standen 2018 und wir wollten einfach nicht in diese starre Rollenverteilung rein. Also ich wollte nicht die ganze Zeit arbeiten gehen, um das Geld zu verdienen und Marielle wollte nicht die ganze Zeit zu Hause sein, um sich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern. Und dann haben wir gesagt, okay, da muss es einen Weg geben, das Ganze gleichberechtigt zu machen. Und das hat sich als sehr schwierig herausgestellt. Und als wir das dann einfach geteilt haben auf unseren Accounts, kam sehr große Resonanz. Also die Leute hat das sehr interessiert und wollte wissen, wie das kam. Und deswegen haben wir dann vor 1,5 Jahren gesagt, okay, wir fokussieren uns mehr auf diesen Meilenstein in der Beziehung, mehr auf dieses Elternwerden, weil das auch der größte finanzielle Knackpunkt ist. Also die Auswirkungen, die merkt man einfach noch, wenn man über 80 Jahre alt ist. Und deswegen haben wir gesagt, da ist der größte Hebel und damit legen wir jetzt den Fokus fest.
Ja, also ich kann da total mitfühlen, gerade bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ja, dann seid ihr Eltern geworden und ihr wolltet eigentlich nicht, dass ihr in so eine klassische Rollenverteilung reinkommt. Ich glaube, bis dahin sind die meisten Eltern noch voll bei euch und sagen, ja, okay, das will ich auch nicht. Und die Realität zeigt aber dann, dass es ganz oft so ist, ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder dann da sind, dass dann doch ganz, ganz viele Paare wieder in dieses ganz klassische Rollenbild zurückfallen, obwohl sie das eigentlich nicht wollten.
Ja, das ist auch nicht dein Gefühl, sondern das ist die Realität.
Das ist so, genau, ja.
Genau das, gell? Also irgendwie, was ist die Zahl? 82% oder so wünschen sich Gleichberechtigung der Paare und 6% oder so schaffen es tatsächlich, das umzusetzen.
Ja, woran liegt das denn?
Ja, Mike, woran liegt das denn?
das hat tatsächlich, also es hat viele Facetten und Faktoren. Also hier in Deutschland ist es so, dass wir zwar ein sehr flexibles Elternzeit- und Elterngeldgesetz haben, aber durch die Flexibilität gibt es einfach sehr viele Paragraphen in dem Gesetz, was es dann wiederum schon kompliziert macht. Und weil der Gesetzestext hier in Deutschland ist auf 200 Seiten zusammengefasst. Und ne, also, da merkt man schon, es gibt so viele Ausnahmen von Ausnahmen und so viel Sachen, die man beachten muss, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, sich da durchzuarbeiten und das dann auch für sich zu verstehen.
Genau, und was macht man, wenn es kompliziert ist? Man macht halt das, was man sieht im Umfeld, was einem auch Beratungsstellen tatsächlich oftmals sagen mit, das ist doch das Einfachste. Und dann endet man halt da, Vater nimmt vielleicht 2 Monate Elterngeld und die Mutter nimmt die restlichen 12 Monate und bleibt zu Hause und übernimmt die Rolle. Und ganz viele sagen dann auch, naja, wir können ja später auch noch tauschen oder der Mann hilft ja ganz viel und so. Aber die Sache ist halt auch, dass in diesem ersten Jahr dann wahnsinnig viel eingeübt wird. Ja? Wenn die Mutter mal die Bezugsperson ist, die Paare, also auch da wieder die Statistiken beweisen es, die Paare tauschen nicht nach einem Jahr oder nach 3 Jahren die Rollen, sondern wenn die Mutter einmal in dieser Rolle ist, dann bleibt sie in dieser Rolle. Und auch Jahrzehnte nach der Geburt arbeiten noch kaum Frauen Vollzeit. Ja, irgendwie, ich glaube, ich habe gestern eine Statistik gesehen, 10% der Frauen arbeiten in Vollzeit überhaupt.
Nein, bei denen mit Kindern unter 3 Jahren.
Genau.
Aber danach ist es ungefähr 1/3 der Frauen, weil nach der Kinderbetreuung dann die Pflege von den Eltern kommt und dann ist quasi das Berufsleben auch schon vorbei. Aber das ist so die bürokratische Sache und ich glaube, was grundsätzlich jetzt ein Problem ist und das auch nicht nur in Deutschland, ist, dass es gesellschaftlich so verankert ist, dass diese Rollenbilder vorhanden sind. Also, dass bei den Männern überhaupt nicht die Idee aufkommt oder es in dem Unternehmen nicht die Idee aufkommt, dass auch sie potenziell mit um die 30 von heute auf morgen in Anführungsstrichen raus sein können, um dann quasi die Kinder zu betreuen, sondern das wird nur den Frauen zugeschrieben. Das heißt, Frauen wird da von vornherein schon sehr viel Stein in den Weg gelegt und die Männer sind nicht mutig genug, um zu sagen, ich gehe jetzt in Elternzeit, sondern sie haben ja Angst vor den ganzen Konsequenzen, die Frauen ja spüren. Also das heißt finanzielle Abhängigkeit, schlechtere Chancen auf Karriere, ins Abstellgleis zu kommen, keine Teilzeittätigkeit zu finden, später eine geringere Rente zu haben und so weiter. Und das sind ja dann die Sachen, die Männer exakt davon abhalten, den Schritt zu machen und in die Elternzeit zu gehen. Und das ist wiederum so eine paradoxe Sache, weil würden sie es machen, würde es viel normaler werden und diese Diskriminierung müsste abnehmen. Weil wenn ich nochmal das Doppelte an Menschen in der Arbeitswelt diskriminieren würde, es würde einfach mit dem Fachkräftemangel und dem Arbeitskräftemangel überhaupt nicht mehr funktionieren. Das heißt, dieser Mut würde eigentlich belohnt werden, dass Diskriminierung für einen sehr großen Teil der Menschen zumindest in diesem Bereich abnehmen würde.
Mir fällt da gleich mal ein Argument ein, was ich ganz, ganz oft höre von Paaren, kennt ihr bestimmt, und zwar: Naja, wir haben uns angeguckt, wer von uns mehr verdient. Und da macht es natürlich Sinn, dass die Person, die weniger verdient, zu Hause bleibt in Elternzeit.
Genau, das gilt aber nur, wenn der Mann mehr verdient. Wenn die Frau mehr verdient, dann heißt es, naja, ich kriege ja das höhere Elterngeld, deswegen bleibe ich länger zu Hause.
Das ist das, was die Leute zu uns dann immer sagen, genau. Also ja, man kann das tatsächlich umdrehen. Das ist ja auch genauso mit der Jobsituation. Ja? Männer sagen ganz oft, ja, bei mir im Job geht das nicht. Oder eher die Frauen sagen, bei meinem Mann geht das nicht im Job, dass er raus ist. Wenn aber eine Frau in demselben Job ist, dann geht's ja auch. Also dann gehen die auch in Elternzeit. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass eine Frau dann am Tag nach der Geburt wieder im Büro steht und Männer in derselben Position können einfach keine Elternzeit nehmen. Und dann merkt man halt genau diese Verankerung in den Köpfen, gell? Dass es gar nicht in Erwägung gezogen wird und dass es da einfach echt mutige Menschen braucht, die mal vorangehen und sagen, wir machen es jetzt mal anders. Also ich habe vorher in der Unternehmensberatung gearbeitet, ist jetzt auch keine familienfreundliche Branche oder nicht bekannt als solche. Und also ich habe am Anfang auch gedacht, als ich schwanger wurde, habe ich gedacht, okay, dann ist die Karriere jetzt vorbei. Und es war überhaupt nicht so. Ja, aber auch nur, weil ich gesagt habe, okay, ich komme wieder, das sind die Bedingungen und ich mache weiter. Ja, aber das ist, ja, also ich glaube, es geht in jeder Branche. Natürlich, in manchen ist es schwieriger als in anderen. Und genauso geht es auch mit jedem Gehalt. Natürlich, wenn der Gehaltsunterschied riesig groß ist, ist es schwieriger. Aber auch dann muss es nicht das 12+2 Modell sein, sondern dann gibt es auch so viele Varianten zwischendrin. Man muss ja nicht gleich 50-50 machen. Es gibt ja auch 60-40, 70-30, also es gibt ja so viele Varianten. In Deutschland haben wir auch das Elterngeld Plus, womit man einfach viele Leute auch in Teilzeitmodellen denken kann. Also es gibt so viele Varianten, man muss sie halt nur kennen und dann kann man eine gute Lösung für jedes Paar finden.
Genau, und ich würde jetzt gerne nochmal auf die Unternehmenssicht so ein bisschen rangehen. Also von wegen, bei meinem Mann funktioniert das nicht und der Job gibt das nicht her und so weiter. Ich bin der Überzeugung, dass wir es uns nicht mehr leisten können, zu sagen, wir haben Jobs, die nur in einem All-or-Nothing-Prinzip funktionieren. Also entweder bist du gar nicht da oder du bist Vollzeit da. So Beispiele, die wir jetzt gehört haben, ist Vertrieb, ist irgendwie LKW-Fahren oder ist Leiter von mehreren Filialen oder sowas, wo man dann immer gesagt bekommt, naja, also entweder bist du 100% da oder du kannst den Job halt nicht machen. Und ich glaube, wir haben einfach nicht, es ist ja so, dass wir in den nächsten Jahren steigert sich ja der Fachkräftemangel immer weiter und ich glaube, ab 2030 ist es so, dass uns pro Jahr 500.000 neue Fachkräfte oder Arbeitskräfte tatsächlich fehlen. Das heißt, wir können nicht sagen, wir machen nur noch so ein All-or-Nothing-Prinzip, sondern wir müssen eigentlich hergehen und müssen auch solche Berufe neu denken. Zum Beispiel zu sagen, naja, so eine Filialleitung für mehrere Filialen, das machen halt zwei Personen mit 60% jeweils. So, dann habe ich eine Abdeckung und eine Überschneidung. Die beiden können sich austauschen und können sich aber beide trotzdem um die Familie kümmern. So, nun, solche Modelle gibt es ja schon vereinzelt, auch in höheren, also in der ersten oder zweiten Management-Ebene, in familienfreundlicheren oder in dem Fall fortschrittlicheren Unternehmen. So, und ich glaube, da braucht es das Umdenken und dann braucht es entweder aus dem Management die Person, die sagt, wir machen das jetzt mal so, oder es braucht quasi die mutigen, dann tatsächlich auch Männer wieder, die dann sagen, hier, das wäre meine Idee, lass uns das doch mal so umsetzen, weil ich werde jetzt zu Hause gebraucht und entweder mache ich den Job jetzt in 60% weiter oder in 70% weiter oder ich muss hier weggehen. So, und dann da jemanden zu finden, der das Ganze ersetzt, das ist halt auch wieder sehr kostspielig, sehr langwierig und sehr teuer.
Also wo ein Wille, da ein Weg, sowohl in der Beziehung als auch im Unternehmen, ne? Es müssten alle an einem Strang ziehen. Sag doch mal so aus eurer Erfahrung, was sind denn die Folgen davon? Vielleicht auf Beziehungsebene erstmal, was sind die Folgen davon, wenn man da sich nicht ausreichend erkundigt und einfach mal das so macht, wie es alle machen, aber auch so im Größeren, gesellschaftlich gesehen, was sind da so eure Ideen und Ansätze dazu, was das bedeutet?
Ja, also wir rechnen das in tatsächlich auch kostenfreien Vorträgen den Leuten auch tatsächlich vor, weil es braucht die Zahlen schwarz auf weiß, dass man das sieht. Und also es lohnt sich finanziell einfach so schnell, dass man das gleichberechtigt angeht. Denn wenn man das nicht tut, hat man einfach sehr schnell zwei Dinge. Das eine ist das Kurzfristige, wie viel Geld haben wir überhaupt zur Verfügung und können es ausgeben. Und da denkt man dann immer, ja okay, mit dem Elterngeld eben, es lohnt sich nicht und so weiter. Wenn man das aufteilt oder so, aber wie gesagt, in vielen Modellen lohnt es sich, weil wenn man es zum Beispiel gleichberechtigt macht, hat man auch Anspruch auf sowas wie den Partnerschaftsbonus, was einfach nochmal 4 Monate extra Elterngeld ist.
Aber selbst ohne diese ganzen Regularien, also selbst wenn das jetzt nicht vorhanden ist, ne? Selbst dann ist es so, dass wenn man sich das gleichberechtigt aufteilt, gerade der Mental Load und die Aufgaben, die zu Hause anstehen, wenn die nur bei einer Person liegen, dann ist das schon mehr als ein Vollzeitjob. Und ne, also gerade so einen Kindergeburtstag zu planen, das ist nicht darum, diesen Kuchen zu backen und dann an dem Tag so ein paar Spielchen mit den Kindern zu machen, sondern ich muss vorher überlegen mit dem Kind zusammen, wer wird denn eingeladen. Ich muss diskutieren, wo ist die Einladungsgrenze. Ich muss überlegen, was für Kuchen gibt es, was für Essen gibt es. Ich muss gegebenenfalls Allergien abfragen von den Kindern, die gekommen sind. Ich brauche eine Geschenkeliste, die ich dann an die Eltern gebe. Also diese Liste, da sind bestimmt 4 Dutzend Punkte drauf, bis dieser Kindergeburtstag stattfinden kann. So, und wenn das natürlich immer nur eine Person auf dem Schirm hat, dann wird das total schwierig, da noch irgendwelche Erwerbstätigkeit hinzuzunehmen. Aber wenn man sich das aufteilt und die Last auch zu Hause auf beiden Schultern verteilt, dann kann die Familie an sich netto mehr Erwerbsstunden leisten. Also anstatt einen 40-20 oder 40-15 Modell zu haben, ist dann...
Also 40 Stunden und 15 Stunden die andere Person?
Genau, ist dann vielleicht auch sowas möglich wie 32-32 oder 35-35 Stunden. Einfach weil man sich dann vielleicht die Arbeitszeit auch so hin und her schiebt, dass die eine Person eher morgens verantwortlich ist und die andere Person eher nachmittags verantwortlich ist. Und dadurch kommt natürlich finanziell mehr bei rum für die Familie. Und die Beziehungsqualität an sich steigt aber auch. Also es gibt ja so schöne Studien, die dann sagen oder zeigen, dass wenn der Mann sich zu Hause 50% seiner Verantwortung bewusst ist und die auch übernimmt, dass die Beziehung an sich glücklicher ist und die beiden auch mehr Sex miteinander haben. Also es wirkt sich
das einfach... Das ist das Totschlagargument für alle Männer jetzt.
Genau. Willst du mehr Sex, dann mach mehr im Haushalt.
Genau.
Genau, aber ne, die Beziehungsqualität an sich steigt, wenn man es paritätischer aufteilt, weil einfach die Überlastung von einer Person abnimmt und halt zwei Schulternpaare das besser teilen können, man sich auch besser aushelfen kann.
Ja, aber genau das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Ja? Also eine ist diese kurzfristige Betrachtung vom ersten Jahr mit Baby, wie man da finanziell über die Runden kommt. Aber viel wichtiger ist eigentlich diese mittelfristige bis langfristige Perspektive, da mal durchzurechnen. Und da ist es halt einfach so, wenn man das hinkriegt, dass beide wieder ins Erwerbsleben zurückkommen und eben nicht eine Person die Karriere endet von zweien. Und ich nehme da jetzt auch mal mit rein, dass man dann vielleicht nur noch einen 450-Euro-Job macht oder sowas. Wenn beide in der hohen Teilzeit arbeiten können, lohnt sich das einfach total für die Familie. Ja? Und da haben wir ganz viele Rechenbeispiele von verschiedenen Szenarien. Auch egal, ob man eben vorher einen großen Gehaltsunterschied hat oder recht ähnlich verdient hat, es lohnt sich in beiden Fällen, weil einfach beide weiter ja auch eine Gehaltsentwicklung haben können. Ja? Wenn man nur 15 bis 20 Stunden arbeitet, dann wird man nicht mehr befördert, dann kriegt man keine Gehaltserhöhung. Dann hat man halt, ja, geht man halt dahin und kriegt sein vorheriges Gehalt in der Teilzeitvariante. Aber wenn man 30 Stunden arbeitet, dann kann man weiterhin befördert werden. Da muss man nicht 40 Stunden für arbeiten, sondern mit 30 geht das auch. Und ja, das ist halt total wichtig, dass die Paare das einfach mal verinnerlichen und sich da ja darüber bewusst werden, dass diese Entscheidung kurz bevor das Kind kommt, wie wollen wir denn unser erstes Jahr und dann vor allem auch die Zeit danach gestalten, dass die so, so wichtig ist für die langfristigen Finanzen der Familie und damit auch das Abhängigkeitsverhältnis bzw. das Gleichgewicht in der Beziehung. Ja? Weil wenn man irgendwie von einem Haushaltseinkommen von 50.000 Euro zum Beispiel ausgeht und da eben die Mutter nur noch 10.000 zu beisteuert, ja, da ist doch klar, dass das für die Beziehung nicht gesund ist. Ja, wenn eine Person selbst dann immer fragen muss nach bestimmten Dingen oder man muss sich nur vorstellen, man möchte sich trennen. Es geht nicht mit 10.000 Euro, da kommt man ja nicht... Also kommt man nicht rum. Oder der Person, die irgendwie mehr verdient, passiert irgendwas. Ja, oder sie verliert ihren Job. Oder sie möchte einfach mal was anderes machen, die Person. Das geht nicht. Das macht auf beide Schultern totalen Druck. Und das ist niemals gut für die Beziehung.
Genau, man nimmt sich sehr viel Flexibilität. Also auch wenn man jetzt was ändern möchte, wird es schwer. Ne? Also man hat ja ein neues Lebewesen mit in der Familie drin. Und das Kind hat ja auch einen eigenen Kopf. Und wenn das Kind gelernt hat, nur die Mama ist für mich verantwortlich und die Mama putzt mit mir Zähne und macht das mit der Windel und geht mit mir in den Kindergarten und geht mit mir auf den Spielplatz und begleitet mich abends in den Schlaf und so weiter. Das geht nicht von einem Abend auf den anderen zu switchen. ne, sondern da müssen neue Routinen aufgebaut werden. Der zweite Elternteil muss sich da heranarbeiten und das nimmt total viel Flexibilität weg.
Ja.
Also da auch Änderungen reinzubringen. Und wenn wir jetzt mal auf die gesellschaftliche Ebene reingehen, naja, da haben wir diese ganzen Gender-Gap-Sachen. Also wir haben den Gender-Care-Gap, das heißt, die Mutter macht im Schnitt 100% mehr im Haushalt. Wir haben den Gender-Pay-Gap, der gerade unter Müttern bei 30% liegt und im Allgemeinen irgendwie bei 18% liegt. Wir haben den Gender-Pension-Gap, das heißt, wir haben irgendwie 40% geringere Rente, Altersrente für Frauen. Wir haben Altersarmut für Frauen, die über 80 sind, liegt die bei 25%. Jede vierte Frau über 80 ist von Altersarmut betroffen. Das ist bei Männern über 80 nicht der Fall. Die sind einfach im gesellschaftlichen Durchschnitt dran. Und das sind so die gesellschaftlichen Auswirkungen. Und ich weiß nicht, ob wir es uns als Gesellschaft leisten können, die Hälfte unserer Bevölkerung, die Hälfte unserer Gesellschaft so abhängig zu machen und so aufs Abstellgleis zu stellen, weil wer diesen Stress verspürt, also irgendwie 700 Euro Altersrente zu haben, ne, so, der hat einfach auch schon die letzten 10 Jahre im Berufsleben, der hat einfach Stress, die Person. Und wer finanziell abhängig ist, hat auch Stress. Und das ist ja für die Gesundheit der Person nicht gut, das ist aber auch für unsere Arbeitskraft und das, was wir an Innovationen rausbringen in unserer Gesellschaft, einfach auch nicht förderlich. Also wir verzichten ja auf die Hälfte des Wissens, um irgendwie Innovation nach vorne zu bringen. So, also das ist einfach total schwierig. Ist für die Beziehung schwierig und es ist aus gesellschaftlicher Perspektive total schwierig.
Ja, und diese Abhängigkeit ist ja auf Gegenseitigkeit, also die ist ja auf beiden Seiten im Prinzip da. Na, die Mutter spürt dann, glaube ich, oftmals diesen Druck und diese Verantwortung, okay, ich bin unersetzbar, was ist, wenn ich mal ausfalle, was ist, wenn ich krank bin, was passiert dann, weil ich bin die einzige Person, die Bescheid weiß über alles, was irgendwie mit meinen Kindern zu tun hat. Und für einen Mann ist es natürlich auch ein wahnsinniger Druck, als Alleinverdiener dann vielleicht dazustehen und auch nicht ausfallen zu können, weil es dann halt kein Geld mehr gibt. Ne?
Ja, man hat es ja jetzt in der Corona-Pandemie total gesehen, gell? Wenn dann plötzlich Männer in Kurzarbeit waren, die eigentlich die Familie vorher Alleinverdiener waren, das war ein Riesenproblem in den letzten Jahren für die Familien, weil dann eine Mutter kann dann auch nicht, wenn sie 15 Stunden arbeitet, plötzlich sagen, jetzt muss ich aber Vollzeit arbeiten. Das geht dann halt auch nicht von heute auf morgen. Gerade auch wegen dem, was du gesagt hast. Gell? Sie sind halt zu Hause, werden sie halt auch einfach gebraucht. Und wenn der Vater das nicht übt, genauso wie das übrigens die Mutter übt am Anfang, also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich wusste definitiv nicht alles als Mama am Anfang, wie man das alles macht. Ich musste das üben, genauso wie Mike das geübt hat.
Selbst das Stillen.
Ja.
Also wo man ja sagt, das ist so das Natürlichste überhaupt, mit dem Baby, die Interaktion, und selbst das hat ja nicht funktioniert, sondern das musste ja das Baby lernen und das musstest ja du lernen.
Ja.
So, das war kein automatischer Prozess. Jetzt nochmal zu dieser gegenseitigen Abhängigkeit. Ja, sie ist so da, aber auch nur, wenn der Vater die Verantwortung wahrnehmen will. Wenn er sie nicht mehr wahrnehmen will, hat er einfach als Verdiener die Möglichkeit, von heute auf morgen zu gehen. Und wir haben aktuell die Diskussion über Unterhaltszahlungen. Und da kommt auch einfach erstmal raus, wie viele sich überhaupt weigern, diesen Unterhalt zu bezahlen und was das dann wiederum für einen Stress und für einen Aufwand ist. Wir haben irgendwie 87% oder so der Alleinerziehenden sind Frauen. So, das heißt, wir haben da ein totales Missverhältnis der Macht tatsächlich. Ne? Weil der Mann kann einfach gehen und kann sagen, ja, für mich geht das Leben jetzt so weiter und ich überweise ein bisschen Geld und dann bin ich fein raus. Aber jetzt haben wir die Frau da stehen, die hat irgendwie ihre 8.000, 9.000 Euro Einkommen im Jahr. Sie hat keinen Anspruch mehr auf Ehegattenunterhalt, wenn das Kind älter ist als 3 Jahre. Das heißt, es gibt dann nur noch so ein bisschen was für das Kind. Aber das ist ja auch für das Kind gedacht und jetzt nicht für die Frau. Und sie muss jetzt eigentlich organisieren, dass sie jetzt eine ordentliche Betreuung hat, dass sie ein ordentliches Netzwerk hat, damit sie wieder nahe Vollzeit arbeiten gehen kann, damit sie sich eine Wohnung leisten kann, damit sie sich ein Essen leisten kann und so weiter. Und das ist schon so ein Punkt, dass in der Beziehung eigentlich der Mann jederzeit sagen kann, ich gehe jetzt. Natürlich auf Kosten von emotionalen Faktoren, aber die Frau kann, also sie hat die Kosten der emotionalen Faktoren und sie hat die Kosten der finanziellen Auswirkungen, weil sie kann das finanziell oftmals einfach gar nicht so machen.
Mhm. Und was sind da eure konkreten Tipps, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin gerade schwanger zum ersten Mal und ich bereite mich jetzt gerade so ein bisschen mental vor auf diese Zeit? Ich kann mir gut vorstellen, es gibt ja doch einige Voraussetzungen, die getroffen werden müssen, damit das überhaupt realisierbar ist, dass beide Elternteile zum Beispiel 30 oder 35 Stunden dann später arbeiten. Was sind da so eure konkreten Tipps und Tricks?
Also gehen wir mal von der geplanten Schwangerschaft aus, dann ist es ja nicht so, dass man das Gespräch führt, wir wünschen uns ein Kind und am nächsten Tag ist das Kind da. Sondern meistens ist es ja dann so, wir wünschen uns ein Kind, okay, wann wollen wir denn mal anfangen zu probieren, wann ist denn so der richtige Zeitpunkt, dann vergehen ein paar Wochen oder Monate, dann fängt das Probieren an, manchmal klappt es sofort, meistens dauert es dann aber auch noch mal ein paar Wochen und Monate und dann dauert es ja immer noch mal 10 Monate, bis das Kind dann schlussendlich da ist. So, und der erste Tipp ist, wenn dieses erste Gespräch stattfindet, wir können uns vorstellen, beide Kinder zu bekommen miteinander, da schon drüber zu reden, wie stellen wir uns denn unsere Familie vor? Wie stellen wir denn unser Berufsleben vor? Wie stellen wir uns das nicht nur in dem Jahr nach der Geburt vor, sondern wie stellen wir uns das 5 oder 10 Jahre nach der Geburt vor? Und ich glaube, wenn man das Gespräch direkt führt und nicht so auf die lange Bank schiebt, dann hat man dann auch alle Möglichkeiten, Vorkehrungen zu treffen. Also das heißt wirklich auch zu gucken, okay, wie sehen denn unsere Finanzen aus? Wie können wir es denn vielleicht organisieren? Haben wir ein Netzwerk bei uns in der Gegend? Also wohnen unsere Familien hier? Oder sollten wir vielleicht auch in der Hinsicht einfach mal anfangen aufzubauen, uns ein Netzwerk zu schaffen, sodass wir dann auch vielleicht mal eine spontane Betreuung hinkriegen? Oder wenn einer von uns krank ist oder so, das betreut bekommen? Oder wenn wir beide abends eine Abendveranstaltung auf der Arbeit haben, dass wir da jemanden haben? Und ich glaube, desto früher man dieses Gespräch führt, desto besser ist es. Jetzt kann es natürlich sein, dass man ungewollt schwanger ist oder das einfach
oder es jetzt erst hört und sich darüber noch keine Gedanken gemacht hat.
Genau, so. Und dann ist es aber umso wichtiger, dass in dem Moment, wo man das Ganze dann erfährt, sich dann hinsetzt und dann dieses Gespräch führt. Und nicht auch noch sagt, okay, jetzt bin ich schon 2 Monate schwanger, jetzt lohnt sich das nicht mehr, sondern dann tatsächlich direkt hinzusetzen und zu sagen, okay, wie stellen wir uns das Ganze vor, wie können wir das Ganze jetzt machen und dann aktiv werden.
Genau, und eben nicht im Autopiloten einfach sagen, wir müssen jetzt unseren Elterngeldantrag ausfüllen und unsere Elternzeit einreichen und das dann eben so zu machen, wie das alle tun, sondern das wirklich zu hinterfragen und zu überlegen, was sind unsere Bedürfnisse, wie stellen wir uns beide das Familienleben vor, das Leben mit Kind und eben auch die weiteren Jahre. Und wenn man diese Bedürfnisse alle anguckt, dann das Elternzeitmodell dazu passend zu bauen. Ja, und zu gucken, okay, wann muss denn wer zu Hause sein? Wann will denn wer zu Hause sein? Und wann will wer arbeiten? Und dann findet man, wie gesagt, das Gesetz ist so flexibel. Klar muss man sich dann damit beschäftigen und sich da reinarbeiten und so. Aber das lohnt sich total, das zu tun. Aber zuerst mal wirklich bei sich anfangen und zu überlegen, was will ich eigentlich?
Genau, und der dritte Punkt ist die Finanzen. Und also da gibt es ja 2 Möglichkeiten. Entweder man sagt, naja, ab dem Zeitpunkt, wo das Kind geboren ist, haben wir nur noch Familienfinanzen. Das heißt, alles Einkommen kommt auf ein gemeinschaftliches Konto, wovon auch alle Ausgaben bezahlt werden. Und das, was am Ende des Monats übrig ist, das wird dann 50-50 auf die individuellen Konten überwiesen. Der Gedanke dahinter ist, naja, der zweite Elternteil kann nur arbeiten gehen, weil der erste Elternteil zu Hause ist und sich um das Kind und den Haushalt kümmert. Würde die Person das nicht machen, könnte die andere Person nicht arbeiten gehen. Und das würde damit aufgesplittet werden. Ne?
Man hätte eine Art der Entlohnung für die Care-Arbeit auch.
Genau, also man muss sich wirklich da bewusst werden, dass ab dem Moment es eigentlich kein Dein Einkommen und Mein Einkommen gibt, sondern es gibt nur noch ein Familieneinkommen, ob man das jetzt will oder nicht, es gibt es nur noch, ne? Weil erwerbstätig kann nur die Person sein, die sich eben in dem Moment nicht zu Hause um das Kind und den Haushalt kümmern muss. Wenn man das jetzt nicht will oder weil es zum Beispiel ist, weil die Gehaltsunterschiede so groß sind und man dann mit Schenkungen und gegebenenfalls Steuern da Probleme kriegen würde, dann ist es aber so, dass es auf jeden Fall in irgendeiner Form eine monetäre Ausgleich geben muss. Also das heißt, da muss man schon darüber reden, okay, wie viel ist denn jetzt der Anteil der Care-Arbeit? Was ist denn auch der Verlust, den ich jetzt zum Beispiel bei der Rente für die Altersvorsorge habe? Was ist denn der Verlust, den ich in meiner Karriere gegebenenfalls mache? Und darüber dann einen Ausgleich haben. Das kann wieder 50% des Gehaltes sein. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass wenn man sich jetzt ein Haus kauft, im Grundbuch dann zum Beispiel der Elternteil, der zu Hause bleibt, mit 75% drinsteht, anstatt mit 50%, aber den Kredit auch gar nicht abbezahlt, sondern nur die arbeitende Person zahlt den Kredit ab. Also da gibt es schon verschiedene Herangehensweisen, wie man das machen kann. Aber das muss auf jeden Fall festgelegt werden. Und noch smarter ist es natürlich, einen eigenen Ehevertrag aufzusetzen und nicht den jetzt, die Gesetze bestimmen und wo Dritte quasi auch wieder bestimmen, wie du deine Ehe zu leben und zu scheiden hast, sondern zu sagen, okay, wir setzen den eigenständig auf. Und dann kann man nämlich auch zum Beispiel sagen, naja, der Ehegattenunterhalt ist per Gesetz nicht mehr gegeben, wenn das Kind, jüngste Kind 3 Jahre alt ist. Aber für unsere Lebenssituation passt das viel besser. Wir machen das, bis das jüngste Kind 12 Jahre alt ist. Oder wir schreiben auch...
Wir haben zum Beispiel eingetragen, bis unser jüngstes Kind 6 Jahre alt ist, also bis zum Grundschuleintritt.
Genau.
Dass bis dahin bei uns Ehegattenunterhalt zu zahlen wäre, weil wir eben sagen, bis dahin wird die andere Person es nicht schaffen, Vollzeit zu arbeiten. Selbst danach ist es wahrscheinlich schwierig, aber ja.
Genau, also solche Sachen dann tatsächlich auch vertraglich festzulegen. Wenn ich verheiratet ist, kann ich einen Partnerschaftsvertrag machen, da kann man die gleichen Dinge reinschreiben. Also und darüber tatsächlich auch festzulegen, wie stellen wir uns auch gegebenenfalls eine Gemeinschaftlichkeit vor, wenn die Beziehung nicht mehr hält. Also wir haben zum Beispiel auch drinstehen, dass wir nicht weiter als 5 Kilometer von dem Lebensmittelpunkt unserer Kinder entfernt ziehen dürfen. Also wir wohnen jetzt in Frankfurt am Main. Marielle dürfte sich jetzt nicht entscheiden, einfach
nach Hamburg zu ziehen
und ich dürfte mich nicht einfach entscheiden, jetzt nach München zu ziehen, sondern wir müssen 5 Kilometer um den Lebensmittelpunkt, was dann die Grundschule des Kindes oder der Schule des Kindes wäre. So, und solche Sachen kann man einfach festlegen und damit kann man sich selbst, aber auch der Familie und vor allen Dingen auch den Kindern eine, in Klammern, finanzielle Absicherung geben.
Okay, also das... Der erste Punkt ist, dass man sich mal intern quasi einig wird und einfach mal guckt, was will ich, was will mein Partner, wie kommen wir zusammen, wie machen wir das in der Beziehung und wie könnten wir das regeln in der Praxis. Und der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich auch, dann schon mit dem Arbeitgeber drüber zu sprechen, inwieweit das mit dem jeweiligen Arbeitgeber realisierbar ist, oder?
Genau, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Frauen haben dann... Kündigungsschutz mit Beginn der Schwangerschaft.
Auch rückwirkend 2 Wochen sogar. Und bei den Männern ist es halt so, die haben das erst 8 Wochen vorher.
9, ja.
8 Wochen vor der Geburt, ja?
Nein, 8 Wochen vor Beginn der Elternzeit.
Ja, wenn sie, ich gehe jetzt davon aus, dass man ab der Geburt in Elternzeit gehen wollen würde, dann hätte man das 8 Wochen vorher. Man muss aber 7 Wochen vorher die Elternzeit anmelden beim Arbeitgeber. Das heißt, man hat nur 1 Woche als Mann für Verhandlungen, wenn man nicht sicher ist, ob der Arbeitgeber das so cool findet und einen vielleicht, wenn man ein halbes Jahr vorher Bescheid sagt, einen dann vielleicht doch noch entlässt oder so. Das heißt, da haben die Männer ein bisschen eine blöde Ausgangssituation im Vergleich zu den Frauen. Und das muss man einfach im Hinterkopf haben. Aber auch da wieder, wenn man einen Arbeitgeber hat, wo man weiß, die sind offen und das ist alles easy, dann würde ich so früh wie möglich natürlich mit denen sprechen, wenn man einen ersten Plan hat, um dann einfach zu gucken, wie können wir das bestmöglich umsetzen und auch die Bedürfnisse abzuholen. Ja? Weil vielleicht haben die auch noch irgendwelche tollen Ideen, an die man selbst gar nicht gedacht hat. Oder eben, oder sagen, ja, wir finden das, also bei Mike war es zum Beispiel so, die haben direkt, nachdem er gesagt hat, er möchte jetzt dann in Elternzeit gehen, 7 Monate lang, da haben die gesagt, ja, also 7 Monate Elternzeit kannst du ja machen, aber eigentlich wollten wir dich befördern und dir eine neue Stelle geben und dafür bräuchten wir dich in diesen Monaten. Und dann konnten sie eben darüber reden, in welchen Monaten er da sein muss. Und dann haben wir unser ganzes Modell nochmal so umgestellt, dass er dann halt immer ein paar Monate da war, ein paar Monate nicht da war und so. Aber er hatte trotzdem am Ende seine 7 Monate Elternzeit. Aber halt nicht so wie ursprünglich mal gedacht am Stück, sondern verteilt auf mehrere Steps. Und so konnte das Bedürfnis des Arbeitgebers auch erfüllt werden, dass sie ihn für diese Rolle haben konnten, für die sie ihn vorgesehen hatten. Und deshalb würde ich immer sagen, mit den Arbeitgebern auf jeden Fall so offen wie möglich sprechen, weil man dann die beste Lösung für alle Beteiligten finden kann. Ja? Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch ganz klar gesagt, ich werde ein Kind bekommen, aber ich möchte schnell wiederkommen nach 5 Monaten. Und somit war für meinen Arbeitgeber zum Beispiel auch viel klarer, was brauchen wir dann an Vertretungslösung? Also müssen wir überhaupt jemanden einstellen oder reicht vielleicht auch ein Praktikant oder eine Praktikantin oder... stellen wir jemanden befristet ein, für welchen Zeitraum und so weiter. Also das ist ja viel einfacher, wenn der Arbeitgeber auch klar weiß, was Sache ist.
Ja. Ich glaube, es erfordert auch in erster Linie wirklich so ein bisschen eine Änderung der eigenen Einstellung, dass man da gar nicht reingeht und oder auch sich selbst nicht fragt, wäre das irgendwie möglich, sondern eher fragt, ja, wie wäre es möglich? Wie können wir es möglich machen? Und dann wirklich gemeinsam nach einer Lösung sucht und dann auch eine Lösung findet, die einfach für alle Beteiligten bestmöglich funktionieren kann, ne?
Genau, also das ist absolut immer der Weg der Wahl, ja, dass man irgendwie sucht, wie kann man eine Lösung finden. Auch da habe ich vielleicht noch ein Beispiel aus meiner eigenen Elternzeit vom ersten Kind. Da habe ich mit 15 Stunden wieder angefangen nach den 5 Monaten und habe dann nach 10 Monaten auf 25 Stunden erhöht. Und dann hatten wir das große Problem, typisch in Deutschland, kein Betreuungsplatz, beziehungsweise der Betreuungsplatz hat sich verzögert. Und gleichzeitig sollte Mike eben wieder seine 30 Stunden arbeiten, weil dann der neue Job das erfordert hat oder die neue Rolle. Und dann bin ich halt zu meinem Arbeitgeber und habe gesagt, ja, also ich bin jetzt hier seit einem Monat auf den 25 Stunden wieder. Ich sehe, die Arbeit ist da, aber ich muss eigentlich jetzt reduzieren, weil wir haben keinen Betreuungsplatz. Wo soll ich hin mit dem Kind? Und dann habe ich halt, ich bin hingegangen und habe gesagt, ja, also entweder muss ich jetzt irgendwie Homeoffice machen oder ich muss die Stunden wieder reduzieren und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja, du kannst Homeoffice machen. Und dann haben sie gesagt, ja, ich habe halt Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Homeoffice funktionieren soll. Ich glaube nicht, dass das klappt. Und dann haben sie gesagt, ja, dann bring ihn doch mit. Und dann habe ich gedacht, hä, was? Was ist das denn für eine Idee? Und dann wurde bei uns auf der Arbeit ein Kinderbüro eingerichtet, beziehungsweise ein Familienbüro, wo es ganz viele Spielsachen gab. Alle anderen Kollegen, die ihr Zeug nicht mehr haben wollten, haben es dahin gebracht. Und es gab eben einen Arbeitsplatz, an dem konnte ich arbeiten. Der Kleine konnte spielen. Und dann war da eben auch ein Sofa, wo er seinen Mittagsschlaf machen konnte. Zu dem Zeitpunkt hat er noch vormittags 1,5 Stunden geschlafen, nachmittags 1,5 Stunden. Das heißt, ich konnte in der Zeit richtig konzentrierte Sachen machen. Und dazwischen habe ich halt Termine gemacht. Und er war wirklich auch so die Unterhaltung für das ganze Büro. Also andere haben Office-Hund, wir hatten Office-Baby. Der hat dort seine ersten, also ist dort auch hat angefangen zu laufen und so. Also das war einfach für die ganze Stimmung im Büro richtig gut. Und ich habe meine 25 Stunden weitermachen können. Ja, und es hat echt gut funktioniert. Und mein Arbeitgeber war aber halt auch so offen und hat gesagt, komm, wir probieren es einfach. Wenn es nicht funktioniert, kannst du immer noch reduzieren. Ja, und dann haben wir wenigstens den Versuch gemacht. Und es war 100-mal besser, als Homeoffice gewesen wäre. Es war für ihn immer ein Erlebnis, war für meine ganzen Kollegen immer ganz toll. Es war auch noch vor Corona, dann kamen die auch mal rein und haben gesagt, ich muss mal kurz Baby kuscheln und so. Also es hat echt gut funktioniert. Und ich meine, auf so eine Lösung wäre ich nie selbst gekommen. Und wäre ich auch nie 3 Jahre vor der Geburt oder so gekommen, habe ich mir gedacht, na, also mein Arbeitgeber niemals würden die sowas machen. Aber durch das Gespräch kam es dann halt einfach, dass wir gemeinsam nach einer Lösung überlegt haben, weil sie wollten, dass ich bei den Stunden bleibe, ich wollte bei den Stunden bleiben, also war nur die Frage, wie kriegen wir das hin? Auch mit den Kindern.
Ja. Ja, super. Also einfach ein bisschen kreativ sein und da auch mal so ein bisschen außerhalb seiner bisherigen Ideen einfach ein bisschen offen dafür sein, ja.
Ja, und nur weil es noch keiner gemacht hat, heißt es nicht, dass es nicht geht.
Ja. Cool. Ja, gratuliere auch zu deinem Arbeitgeber, dass der da so offen war und diese Idee auch hatte, ne?
Ja, ich glaube, die waren selbst von sich überrascht. Aber inzwischen wird es tatsächlich viel genutzt, gell? Also ich kenne tatsächlich niemanden, der vorher in Elternzeit war und zurückgekommen ist bei meinem Arbeitgeber. Aber seitdem werden da viele Babys geboren und die Leute bleiben. Also, weil das echt, also auch dieses Büro ist immer gebucht. Da kannst du nicht mehr einfach so, also dieses Familienbüro, kannst du nicht mehr einfach spontan dein Kind mitbringen, sondern du musst es wirklich buchen, weil immer irgendwer da ist mit seinem Kind.
Cool, ja. Also die Nachfrage ist groß. Super.
Ja.
Es gibt ja bestimmt schon ganz viele positive Vorbilder in anderen Ländern. Habt ihr da ein paar Beispiele, wo das schon ganz gut klappt mit der Gleichberechtigung?
Das ist eine gute Frage. tatsächlich ist uns noch kein super gutes Beispiel untergekommen, aber natürlich in zum Beispiel den nordischen Ländern gibt es noch mal ein bisschen bessere Elternzeitvarianten, die die Gleichberechtigung mehr fördern. Also da gibt es zum Beispiel eine Variante, dass man sagt, ist es in Norwegen oder in Schweden, ich bin nicht ganz sicher, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie 9 Monate für jeden, aber es gibt die, man kriegt quasi, wenn der zweite Elternteil nichts nimmt, dann gibt es nur 6 Monate. Also für die noch on top. Ja? Also dass man quasi mehr einen Anreiz schafft, um mehr Elterngeld zu bekommen, wenn beide das nutzen. Es gibt, glaube ich, auch nochmal grundsätzlich in Schweden zum Beispiel ein ganz anderes Mindset zu Vätern. Also mein Arbeitgeber hat auch mal in Schweden ein Büro gehabt und da war es total, wenn da die Väter nicht um 16 Uhr oder so gegangen sind, um ihre Kinder abzuholen bei der Betreuung, dann würden die komisch angeguckt werden. Ja? Dann würde man die fragen, ja, warum machst du das nicht? Also warum arbeitest du? Du hast doch Kinder. Und das ist halt was, das ist ja in Deutschland überhaupt gar nicht so. Da muss man sich ja entschuldigen, wenn man um 16 Uhr geht.
Ja. Genau, und Finnland hat es ja jetzt auch geschafft. Da kam vor knapp einem Jahr, Ende 2022, kam die Meldung, dass der Gender Care Gap geschlossen ist. Also das heißt, Männer kümmern sich zu Hause genauso viel um Haushalt und Betreuung der Kinder, wie Frauen das tun. Und das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass der Arbeitszeitgap ebenfalls geschlossen wurde. Also das heißt, dass Frauen entsprechend so viel arbeiten wie Männer. Aber ich hatte mich vor ein paar Wochen mit jemandem unterhalten, der dort gearbeitet hat. Und in Norwegen ist das wohl auch so, dass da gesagt wird, hier, du bist doch Elternteil, wir haben 4 Uhr, was machst du denn noch hier? So, ne? Mach jetzt deinen Feierabend, ich mache jetzt hier weiter, alles in Ordnung. Und wo es dann anscheinend auch, aber das erst eher Hörensagen, halt nicht die Nachteile gibt in Sachen Karriere und Beförderung, sondern dass es einfach von der Gesellschaft her so ist, dass
die schon einen Schritt weiter sind.
Genau, sie sind einfach einen Schritt weiter. Und die Meetings dann auch nicht abends um 19 Uhr liegen. Also war jetzt bei einer Veranstaltung, hat ein Vater berichtet, der auch viel in Elternzeit war. Er hat gesagt, ja, sein Unternehmen hat ihn als Role Model haben wollen und er sollte sich dann in ein Panel setzen und sollte dann davon erzählen, wie gut das funktioniert und dass er jetzt in Elternzeit ist. Und hat er gesagt, ja, super, macht er. Und um wie viel Uhr das denn sei? Und dann haben sie gesagt, ja, es ist 19 Uhr. Findet das Panel statt, hat er gesagt, ja, da bin ich aber jetzt gerade dabei, meine Kinder ins Bett zu bringen. Wie soll denn das funktionieren? Oh ja, da haben wir ja gar nicht dran gedacht. Na, also ich glaube, da gibt es schon ein paar Unterschiede in dem Bereich.
Ja, ich finde es ja auch so schade. Mir fällt immer wieder auf, also in Österreich und in Deutschland ist das, glaube ich, gleichermaßen das Problem. Wenn man irgendwo unterwegs ist, es gibt fast keinen Wickeltisch, der nicht am Damenklo ist.
Ja. Fällt also, uns auch immer wieder auf. Und wenn es mal anders ist, dann machen wir immer sofort ein Foto. Weil wir dann immer, also wenn Mike mal einen Wickeltisch auf der Männertoilette entdeckt, dann schickt er mir immer ein Foto raus und sagt, guck mal. Ja. Dann denke ich mir immer, schade, dass unsere Kinder nicht mehr gewickelt werden auf Wickeltischen.
Genau, Toiletten sind ja sowieso ein ganz großes Thema. Ich habe tatsächlich sehr oft den Tipp bekommen, dass ich doch dann einfach auf die Frauentoilette gehen soll, um das Kind da zu wickeln, wo ich gesagt habe, also wir reden so viel von sicheren Orten und
Grenzenwahren.
Von Grenzenwahren und so weiter und so fort. Und die Frauentoilette ist ja so ein sicherer Ort, wo einfach Männer nicht einfach so reinspazieren können oder sich ein Kind schnappen können und dann da reinzugehen. Und da jetzt zu sagen, naja, ich brauche jetzt einen Wickeltisch und deswegen gehe ich jetzt einfach auf die Frauentoilette, finde ich einfach nicht in Ordnung. Sondern der Wickeltisch, der hat entweder an einem neutralen Ort zu stehen, also in einem separaten Raum oder so, oder er muss auf beiden Toiletten vorhanden sein. Und ja, also ich habe es dann tatsächlich immer in dem engen Bereich gemacht, weil ich mich grundsätzlich darauf geweigert habe, in diesen Sicherheitsraum von Frauen einzudringen, um jetzt mein Kind zu wickeln. Das ist natürlich für das Kind und für mich in dem Moment richtig scheiße gewesen, das so zu machen. Und ich habe das auch an vielen, vielen Stellen immer wieder angeprangert. Aber bitte geht nicht einfach in diesen Schutzbereich rein, sondern sprecht lieber mit dem Restaurant, sagt, was das Problem ist, klärt auf, bringt eine Veränderung rein, als hier Unsicherheit
Ja, mir ist das auch aufgefallen, als ich vor kurzem mal auf der Durchreise war, auf den Flughäfen zum Beispiel auch, so in den skandinavischen, nordischen Ländern, da gibt es überall Spielplätze drin. Also ich fand das auch so schön, dass da Kinder offenbar generell viel mehr Raum einnehmen dürfen in unserer Gesellschaft, als Teil unserer Gesellschaft. Und bei uns ist das, finde ich, ja, da gibt es einfach so viele Situationen, wo du dann mit deinen Kindern bist und wo du dir denkst, ja, was mache ich jetzt irgendwie? Das ist gerade mega kinderunfreundlich und ich muss da aber jetzt irgendwie durch.
Hotels sind so ein Beispiel. Bei Hotels ist es ganz oft so, dass du, wenn du ein Doppelzimmer buchst, du noch ein Kind mit in das Hotelzimmer nehmen kannst. Also du kannst...
Zustellbett kannst du nehmen.
Genau. So. Aber was ist denn mit all den Familien, die zwei Kinder haben oder drei Kinder haben? Also zwei Kinder kann man ja meinetwegen auch was... Das ist eine Sauerei, ne? Aber bei zwei Kindern könnte man ja immer noch sagen, man nimmt zwei Doppelzimmer und verteilt sich dann quasi so, auch wenn die Kinder klein sind. Aber bei drei Kindern oder bei vier Kindern, ne, da, so was machst du denn dann? Du musst schon immer in andere Bereiche reingehen. Und ja, also Kinder werden ganz oft nicht mitgedacht. Ich war jetzt zum Beispiel bei einer, hier die Standmacht plant die Fahrradwege neu und so weiter. Und da ging es dann darum, dass...
So Bürgerbeteiligung sollte da stattfinden, man konnte hinkommen.
Genau. Und, genau. So, ja. Und dann ging es jetzt zum Beispiel darum, wo die Schilder für Baustellen und so weiter hingestellt werden. Und dass die ja immer auf die Fußwege gestellt werden. Und dann ging es weiter, naja, dass die Mülltonnen ja auch auf die Fußwege gestellt werden. Und da habe ich gedacht, naja, aber auf die Fußwege ist eine total schlechte Idee, weil man kommt mit dem Rollstuhl nicht durch, man kommt mit dem Kinderwagen nicht durch. Und das sind ja eigentlich auch die Personen, die ja nicht auf die Straße ausweichen sollen. Ne? Also ich meine, ich als erwachsener, mobiler Mann, ich kann auch drum rumlaufen, nötigerweise, was sicherheitsmäßig auch nicht so okay ist, aber ich könnte es machen. Aber wer Rollstuhl und Kinderwagen kann nicht einfach so auf die Straße gehen. Ja? Meistens sind die Autos ja dann noch so eng geparkt, dass dann auch nicht mal eine Lücke ist, dass ich diesem Hindernis ausweichen könnte, sondern ich muss ja dann auch noch Meter zurückgehen und dann raus, dann muss ich 50 Meter auf der Straße langlaufen, um dann wieder einscheren zu können. Ja. Warum das nicht auf die Straße gestellt wird. Und die Begründung, die mir dann entgegenkam, naja, dann nimmt man ja Platz von der Fahrbahn weg.
Ja, klar. Die Autos sind natürlich das Wichtigste.
Ja, genau. So. Und das, wenn man familienfreundlich denken würde, dann würde ich halt sagen, okay, die Parkplätze müssen dann dafür räumen, weil es ist ja Straßen, also es ist ja ein Schild, was den fahrenden Verkehr regeln soll und nicht den Fußverkehr. Und dann sollte er doch auch auf der Fahrbahn stehen. Und Mülltonnen genau das Gleiche. Ne? Die müssen dann einfach, dann muss ein Bereich eingezeichnet werden, wo die Mülltonnen hinkommen, dann kann sich da kein Auto hinstellen.
Ja, stimmt. Passiert mir auch fast täglich, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin, dass ich auf die Straße ausweichen muss.
Ja, same, same.
Ja. Okay, ihr Lieben, jetzt ist unsere Zeit auch schon fortgeschritten. Ich könnte noch ewig mit euch weiter plaudern. Gibt es denn noch irgendwas, was euch noch irgendwie auf den Lippen brennt, wo ihr sagt, das wollt ihr unbedingt noch loswerden?
Nein, eigentlich nicht. Also unser großes Anliegen ist wirklich, dass wir werdende Mütter und vor allem auch Väter dazu motivieren wollen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ja, also nicht einfach im Autopiloten in die Elternschaft reinrutschen, sondern den eigenen Weg gehen, rausfinden, was wollen wir und wie ist es für uns, was stellen wir uns vor. Das ist uns total wichtig und das hoffe ich, dass rausgekommen ist. Und wenn dabei jemand Unterstützung haben möchte, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir unterstützen auch bei der Elternzeitplanung mit unserer Elternzeit-Masterclass und sind ansonsten einfach mit ganz vielen Inhalten unterwegs rund um Elternzeitplanung, und natürlich auch ein bisschen Elterngeldoptimierung, aber das Geld ist meistens erst der dritte oder vierte Punkt, über den man nachdenken sollte, sondern wirklich erstmal bei sich sein und gucken, was will ich eigentlich.
Wo findet man euch am besten, wenn man mit euch in Kontakt treten will?
Also entweder über Instagram, da eine Nachricht schicken oder eine E-Mail schicken, info@beziehungs-investoren.de. Und ansonsten kann man in unserem Podcast uns wöchentlich zuhören, wie wir über Gleichberechtigung und Elternschaft und so weiter reden.
Super, da werde ich dann auch in den Shownotes noch verlinken. Und ich glaube, es gibt ja auch ein kleines Goodie für die Zuhörerinnen heute, oder?
Genau. Wir haben einen kleinen Code in unserem, den du auch in die Shownotes packen darfst, weil wir einen Elternzeitplan für euch ausrechnen können, wenn ihr eure Gehaltsdaten eingebt. Und mit dem Code könnt ihr das weiterhin for free machen. Cool. Und dann zeigen wir euch einfach mal im Rechnen mal durch, was sind denn eure, ja, was würden denn verschiedene Elternzeitmodelle für euch bedeuten? Und Link und alles ist in den Shownotes. Und dann kann man einfach mal ein bisschen Inspiration tanken, wie es denn anders aussehen könnte und was das auch für die eigenen Finanzen über das erste Lebensjahr hinaus bedeuten würde.
Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Ist auf jeden Fall ein tolles Goodie. Und ja, ich wünsche euch auf eurem weiteren Weg noch alles, alles Gute, viel Erfolg und vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart.
Danke, dass wir hier sein durften. Hat viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass du ganz viele wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Wenn du gerne selber lernen willst, wie du die mentale Geburtsvorbereitung in deiner Schwangerschaft und für deine Geburt anwenden kannst, dann komm super gerne in meinen brandneuen Club der starken Mamas. Das ist dein Online-Mitgliederbereich, in der du mentale Geburtsvorbereitung und Alltag unter einen Hut bekommst. Innerhalb des Clubs erfährst du, wie du dir und deinem Baby, und zwar trotz Hebammenmangel und den Horrorgeschichten deiner Freunde, die bestmögliche Geburt ermöglichst. Es gibt jetzt noch für kurze Zeit den super Early Bird Preis, also wenn du dir den noch sichern willst, habe ich dir den Link zur Anmeldung in die Podcast-Beschreibung gepackt. Ja, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge dann wieder einschaltest. Bis dahin, alles Liebe, deine Nevis von Mama by Nature.